Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Ziel weit verfehlt. Der Bericht der Europäischen Umweltagentur attestiert beim Umwelt-, Biotop- und Artenschutz eine große Lücke zwischen den selbstgesetzten Zielen der EU und dem Zustand der Natur. Und darüber sprechen wir zu Beginn der Sendung ausführlich. Außerdem in Umwelt und Verbraucher. Deutschland steht im Klimarisikoindex auf Platz 3. Wir berichten vom UN-Gipfel. Und uns beschäftigt die Rolle der Ozeane auf den Klimawandel und umgekehrt und die Proteste gegen den Autobahnbau im Saaletal. Zum Schluss im Verbrauchertipp geht es um die Wohnungssuche beim Auslandsstudium. Die neue EU-Kommission will sich für mehr Klima- und Umweltschutz einsetzen. Und wie dringend das nötig ist, zeigt der heute veröffentlichte Bericht der Europäischen Umweltagentur EEA mit dem Titel Die Umwelt in Europa – Zustand und Ausblick 2020. Alle 5 Jahre macht die EEA eine Art Bestandsaufnahme, wie es um die Erreichung der EU-Ziele beim Umwelt-, Biodiversitätsschutz und Klimawandel steht. Und es steht schlechter als noch vor 5 Jahren. 77% der Lebensräume in der EU seien demnach in einem besorgniserregenden Zustand. 60% der geschützten Arten in der EU sind inzwischen bedroht. Ich bin nun verbunden mit Tobias Lung, einem der Hauptautoren und Koordinator des Umweltberichtes. Herr Lung, welche Lebensraumtypen sind denn betroffen?
Also zum Beispiel Wälder, ganz stark auch Küsten, Dünenregionen, Feuchtgebiete, Moore, Weide- und Graslandschaften. Um mal eine Zahl zu nennen, In Weide- und Graslandschaften sind Schmetterlinge, also ist eine Art, die man verwendet oft als Indikator für den Zustand des ganzen Systems, um fast 40% zurückgegangen im Zeitraum zwischen 1990 und heute. Wasserökosysteme sind auch in einem sehr schlechten Zustand, generell in Europa und auch speziell in Deutschland.
Warum hat sich die Situation in den letzten 5 Jahren noch mal verschlechtert?
Also gibt es verschiedene Gründe. Eine ist beispielsweise Fragmentierung der Landschaft, also Zerstückelung der Landschaft durch Infrastrukturmaßnahmen, durch Bebauung. Dann auch immer noch eine starke Belastung der Landschaft durch Landwirtschaft. Also mal wieder um eine Zahl zu nennen, etwa 62% aller europäischen Ökosystemflächen leiden unter erhöhtem Stickstoffgehalt, also Stickstoffeinträge, Pestizideinträge aus der Landwirtschaft. Dann die zunehmenden Einflüsse des Klimawandels, also häufigere Extremwetterlagen, Dürren, Überflutungen, Hitze und auch invasive Arten, also Arten, die hier eigentlich nicht hergehören, die aber dann durch die Effekte der Globalisierung, Transport, Reisen, Handel und so weiter nach Europa gekommen sind und hier durch den Klimawandel auf verstärkt bessere klimatische Bedingungen vorfinden und andere Arten verdrängen.
Ja. Sie haben ja jetzt sich schon den Arten gewidmet. Wie steht es denn um die Biodiversität in Europa? Ein Ziel, das ja schon lange groß auf den Fahnen steht.
Also die Biodiversität in Europa ist ähnlich schlecht wie generell der Zustand der Ökosysteme. Also ich hatte ja schon mal eine Zahl genannt. Wenn wir uns also Schlüsselarten angucken, dann gibt es nur einen Trend eigentlich und der geht nach unten. Die einzig positive Nachricht im Bericht ist, dass die Ziele, was Naturschutzgebiete angeht, auch marine Schutzgebiete, also Meeresschutzgebiete, die werden erreicht. Aber das bedeutet nicht automatisch, dass eben auch die Artenvielfalt, der Verlust der Artenvielfalt gestoppt ist. Da sehen wir also keine Umkehr des Trendes, nach wie vor nicht.
Welche Rolle spielt der Klimawandel bei der Zerstörung der bestimmten und auch seltenen Lebensräume und bei der Artenvielfalt?
Also Klimawandel spielt natürlich eine entscheidende Rolle, ist einer der Hauptfaktoren, der eben dazu beiträgt, dass bestimmte andere Faktoren, die sich negativ auf Artenvielfalt und generell auf Ökosysteme auswirken, noch verstärkt wird. Und das machen wir auch sehr klar im Umweltbericht, dass Europa zwar kurzfristig, also mittelfristig bis 2020 seine Klimaziele erreichen wird, aber langfristig eben ganz erhebliche Anstrengungen erforderlich sind, fundamentale Änderungen erforderlich sind, um die Ziele, Klimaziele zu erreichen, langfristig, also 2030 bzw. 2050.
Änderungen wo?
Änderungen also ein radikaler, der Bericht fordert zu einem radikalen Strukturwandel auf in den wichtigsten Produktions- und Konsumsystemen, speziell im Bereich Energie, im Bereich Mobilität, Ernährung, Bauen und Wohnen. Also es geht um die, wir müssen unsere Investitionen ändern, ganz massiv in erneuerbare Energien investieren und gleichzeitig die Förderung von beispielsweise fossilen Brennstoffen, also nach Möglichkeit sofort stoppen. Auch was Forschung angeht, müssen richtige Prioritäten gesetzt werden. Beispielsweise eine Optimierung des Verbrennungsmotors kann kein Ziel sein. Wir müssen im Bereich Mobilität ganz andere Richtungen einschlagen. Und auch in der Bevölkerung, Lebensstil müssen überdacht werden.
Ja, ein Thema, das wir hier ständig ansprechen, Fleischkonsum, Massentierhaltung, die Agrarpolitik spielt ja auch oft eine Rolle. Wie steht denn Deutschland eigentlich insgesamt im Vergleich da?
Also Deutschland steht insgesamt bei vielen der Indikatoren im Bericht im Mittelfeld. Es gibt einige Bereiche, in denen Deutschland ganz schlecht abschneidet, beispielsweise was Wasserökosysteme angeht. Auch Landversiegelung, also neue Flächen, die für Straßenbau und andere Dinge verwendet werden. Etwas besser sieht es aus im Bereich Luftverschmutzung. Beispielsweise hat Deutschland seine Emissionen im Industriebereich stark reduziert. Auch Recycling ist Deutschland recht gut, wobei das natürlich auch da nicht alles
recycelt ist, was als solches angegeben
wird. Recycelt,
ne?
Ist, ja. was auf dem Papier als recycelt verkauft wird. Chemikalienbelastung ist Deutschland nicht gut, gar nicht gut insgesamt. Ja, das ist so ein bisschen ein Überblick vielleicht.
Vielen Dank für diesen Überblick. Tobias Lungwader ist einer der Hauptautoren des Umweltberichtes der Europäischen Umweltagentur, der heute vorgestellt wurde. Heute Vormittag stellt auch die Entwicklungsorganisation Germanwatch den Klimarisikoindex vor, in dem jährlich verglichen wird, welche Länder unter den Folgen des Klimawandels im letzten Jahr besonders gelitten haben. Und diesmal steht Deutschland auf Platz 3 der Staaten, die von Extremwetterereignissen besonders heftig betroffen waren. Und der Grund ist die Hitzewelle im vergangenen Jahr. Vom UN-Gipfel berichtet Georg Ehring.
Die Erderwärmung macht sich vor allem da bemerkbar, wo es ohnehin warm ist. Das ist die Erfahrung in den 14 Jahren, in denen die Umwelt- und entwicklungspolitische Organisation Germanwatch den Klimarisikoindex herausgibt. Länder wie Haiti, Myanmar oder die Philippinen erleben immer wieder extreme Wirbelstürme. Dabei haben sie aus Geldmangel kaum die Möglichkeit, eine widerstandsfähige Infrastruktur aufzubauen. Doch in diesem Jahr sieht es anders aus. Auf Platz 3 der besonders betroffenen Staaten steht Deutschland. Laura Schäfer, eine der Autorinnen des Indexes.
In Deutschland gab es eine starke Hitzewelle im Sommer und Stürme. Und die Hitzewelle hat über 1200 Todesopfer gefordert. Und vor allem durch Stürme sind ökonomische Schäden in Höhe von 5 Milliarden US-Dollar entstanden.
Selbst auf Platz 1 steht mit Japan ein Industrieland, ergänzt ihre Kollegin Vera Künzel. Die Japaner traf es im vergangenen Jahr härter als jedes andere Land.
Wir haben in Japan die Situation gehabt, dass das Land von 3 Extremwetterereignissen getroffen wurde, die besonders stark waren. Es waren zum einen Regenfälle, die gefolgt worden sind dann von Erdrutschen. Zum anderen war es eine extreme Hitzewelle und es war dann zum Ende auch noch ein besonders starker Taifun, der stärkste in den letzten 25 Jahren war.
Den Platz zwischen Japan und Deutschland nehmen die Philippinen ein, wo es immer wieder verheerende Taifune gibt, so auch 2018. Laura Schäfer.
Wir sehen in diesem Index, wo zum ersten Mal in dieser 15-jährigen Geschichte von dem Index 2 Industrieländer auf den Top 3 gelandet sind, dass weltweit alle Länder betroffen sind.
Der Klimarisikoindex vereint so unterschiedliche Dinge wie wirtschaftliche Schäden und den Verlust von Menschenleben in einer Statistik, gewichtet auch mit der Wirtschaftskraft des betreffenden Landes. Die Grundlage für den Index stammt vom Rückversicherer Munich Re, der eine umfassende Datenbank für Naturkatastrophen betreibt. Wie groß der Anteil der Erderwärmung an den in den Klimarisikoindex eingehenden Stürmen, Hitzewellen und Starkregenereignissen ist, das lässt sich oft nicht genau beziffern. Allerdings macht die Wissenschaft hier große Fortschritte. Der Treiber des Klimawandels, der Ausstoß von Treibhausgasen, wächst in diesem Jahr voraussichtlich weiter. Auch das wurde in Madrid bekannt gemacht. Die im Global Carbon Project zusammengeschlossenen Wissenschaftler erwarten einen Anstieg um 0,6%. Immerhin hat das Tempo der Zunahme gegenüber dem Vorjahr abgenommen. 2018 waren die Emissionen um 2,1% gestiegen. Hauptursache für die Verlangsamung des Anstiegs ist die Abkehr von der Kohle in Europa und Nordamerika. China und Indien steigern den Kohleeinsatz zwar noch, aber langsamer als früher. Der Einsatz erneuerbarer Energiequellen wie Sonne und Wind mache sich positiv bemerkbar. Von einer Wende könne allerdings noch keine Rede sein. Die Verbrennung von Öl nimmt dagegen immer noch zu, ebenso wie die von Gas. Hier hat sich das Wachstum sogar noch beschleunigt.
Den Klimarisikoindex stellte Georg Ehring vor. Nicht nur die Atmosphäre erwärmt sich, auch in den Meeren registrieren Wissenschaftler den langsamen, aber stetigen Anstieg der Durchschnittstemperatur. Und weil die Ozeane fast 2/3 der Erde bedecken, hat dieser Temperaturanstieg wiederum einen großen Einfluss auf das globale Klima. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace mahnt deshalb in ihrem heute veröffentlichten Ocean Climate Report schnelle Schritte zum Schutz der Ozeane an. Axel Schröder berichtet aus Hamburg.
Im neuen Greenpeace-Report durchziehen grüne Streifen die Weltmeere. In diesen Bereichen, die rund 30% der Wassermassen ausmachen, sollten so schnell wie möglich Schutzgebiete eingerichtet werden, fordert Thilo Mark, der Meeresschutzexperte der Umweltschutzorganisation.
Wir haben uns hier zum Beispiel auch immer angeschaut, wo ist eine besonders hohe Artenvielfalt, wo ist das Nahrungsnetz besonders dicht gewebt und sind zu diesem Entwurf gekommen.
Alle Schutzgebiete lägen außerhalb der nationalen Hoheitsgewässer und würden eine Fischerei in Küstennähe noch zulassen. Innerhalb der Schutzgebiete müssten Fischfang und Tiefseebergbau verboten werden. Der heute vorgelegte Report fußt unter anderem auf den Untersuchungen des Biodiversitätsrats der Vereinten Nationen und enthält zwei Kernforderungen. Die Artenvielfalt der Meere muss erhalten und der Klimawandel durch einen schnellen Ausstieg aus der fossilen Energieerzeugung gebremst werden. Bislang, so Thilo Mark, hätten die Ozeane bis zu 90% der menschengemachten Klimaerwärmung abpuffern können, weil sie einen Großteil des Kohlendioxids binden können.
Atmosphärisches Kohlendioxid gelangt über chemisch-physikalische Prozesse ins Meer, weil sich das einfach darin löst. Und zum anderen gibt es die sogenannte blaue Kohlenstoffpumpe im Meer. Das heißt, alle Organismen im Meer, und das sind am untersten Ende des Nahrungsnetzes Algen, bis hin zum größten Thunfisch oder Walen, spielen alle eine große Rolle in der Kohlendioxid-Speicherkapazität des Meeres.
Nicht nur die zunehmende Versauerung der Ozeane, sondern auch den Wandel von marinen Ökosystemen durch die Klimaerwärmung bestätigt Christian Möllmann, geschäftsführender Direktor des Instituts für marine Ökosystem- und Fischereiwissenschaften an der Uni Hamburg.
Der Haupteffekt ist wahrscheinlich, dass die Verteilung, also die räumliche Verteilung der Arten sich verschiebt. Also das kann man bei Fischbeständen deutlich sehen, dass die es nicht so warm mögen, sich gegen Norden ziehen. Da gibt es viele neue Studien, die auch gerade diese Woche rausgekommen ist, wo man sehen kann, dass es zwei Effekte gehen. Die gehen entweder nach Norden und wenn das nicht mehr geht, gehen sie tiefer.
Aber für einige Arten, die bislang in arktischen Gewässern zu Hause sind, ist, wenn auch die polaren Meere wärmer werden, ein Ausweichen nicht mehr möglich.
Das sieht man auch schon so am Polardorsch, dass die schon Probleme haben, da sich zu reproduzieren. Und man sieht auch schon vielen Ökosystemstudien an den Polen, dass da auch sich das Ökosystem völlig neu organisiert. Das heißt, die südlicheren Arten kommen dann hoch und die nördlichen können halt nicht mehr ausweichen und die werden dann das nicht überleben.
Thilo Mark von Greenpeace hofft darauf, dass der neue Report auch Eingang in die derzeit laufenden Verhandlungen der Vereinten Nationen über den Meeresschutz finden. Denn schon heute sei zu beobachten, dass sich Fischbestände nur noch langsam erholen, wenn nicht nur der Fischereidruck, sondern zusätzlich noch ein Temperaturanstieg die Reproduktion der Fische erschwert. Das in der Biodiversitätskonvention der Vereinten Nationen verankerte Ziel, bis 2020 10% der Meere unter Schutz zu stellen, würde dramatisch verfehlt werden, so Thilo Mark.
Guckt man sich aber nur den Bereich an, der außerhalb der nationalen Hoheitsgewässer liegt, und das sind immerhin 43% der planetaren Oberfläche, dann sind wir bei weniger als 1% Schutzgebieten.
Am Ende, so Mark, würden auch die Fischfangflotten von den Schutzgebieten profitieren, denn dort könnten sich Fischpopulationen erholen und dann in Meeresbereichen außerhalb der Schutzgebiete gefangen werden.
Axel Schröder berichtete. Im unteren Saaletal zwischen Halle und Wettin wachsen selten Orchideenarten, denn hier auf dem trockenen Untergrund des Muschelkalks gibt es noch Trockenbiotope. Dieser offene Landschaftstyp ist in Deutschland inzwischen sehr selten, denn Wiesen und Weiden sind in der Regel so stark gedüngt, dass die Pflanzen und Tierarten, die viel Sonne und wenig Dünger mögen, fast ausgestorben sind. Im unteren Saaletal haben sie aber noch einen kostbaren Rückzugsraum. Noch, denn der Ausbau der A143 gefährdet die geschützten Biotope. Gestern Nachmittag wurde der symbolische Spatenstich gesetzt, begleitet von Protesten der Umweltschützer und Anwohner.
Mit Trommeln, Ratschen und in Begleitung von 6 Ponys sind etwa 70 Umweltschützer gekommen, um gegen den Lückenschluss der Autobahn 143 zu protestieren. Ab 2025 soll die neue Trasse die Autobahnen A14 und A38 verbinden und Halle vom Durchgangsverkehr entlasten. Kritiker monieren die Zerstörung des unteren Saaletals. Eine hügelige Landschaft nördlich von Halle, geprägt von rötlich schimmernden Porphyrfelsen, durch die sich die sanft plätschernde Saale schlängelt. Die Autobahn sei ein Irrsinn, sagte der 45-jährige Geograf Julian Kuppe, denn die Trasse durchschneide und zerstöre ein europaweit einzigartiges Trockenrasenbiotop.
Man muss halt andere Verkehrskonzepte entwickeln. Also so eine Autobahn, die führen eher noch dazu, dass mehr Autoverkehr entsteht und nicht weniger, was eigentlich jetzt getan werden muss. Auch wenn der Ring jetzt fast vollendet wird und nur noch diese kleine Lücke ist, ist das trotzdem falsch, hier dieses Stück noch zu bauen.
Aus Protest gegen den Weiterbau der A143 haben die Umweltschützer eine Hainbuche und mehrere Ahornbäume auf das Gelände der künftigen Autobahntrasse gepflanzt. Mit dabei ist Botanikerin Maud von Lampe, Mitarbeiterin beim BUND.
Ich habe selber mal ausgezählt. Das sind über 30 Schutzgebiete, kleinere und größere. Und eben auch darunter welche von europäischem Rang, die durchschnitten und zerstört werden.
Das untere Saaletal ist ein Lebensraum für seltene Pflanzen wie die Weinrose, das Federgras, Manstreu oder das Adonisröschen. Aber auch seltene Vogelarten wie der Raubwürger, die Sperbergrasmücke oder der Bienenfresser sind in der Gegend beheimatet. Um das letzte Teilstück eines großen Autobahnringes um Halle wurde sich seit fast 3 Jahrzehnten gestritten. Mitte des Jahres hat das Bundesverwaltungsgericht Leipzig die Rechtmäßigkeit der Planungen bestätigt, weshalb nun mit dem Bau des letzten Teilstückes der A143 begonnen werden kann. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, CSU, betont die Bedeutung des Projekts, weil damit eines der letzten Verkehrsprojekte der Deutschen Einheit realisiert werde.
Das ist natürlich die logische Schließung einer Lücke, gerade im Raum Halle-Leipzig. Wenn man allein die Planungshistorie sieht, wir sind 30 Jahre nach dem Mauerfall. Wir haben diverse Versuche gestartet, einmal ziemlich gescheitert und jetzt ein neuer Anfang. Und in jedem Anfang liegt auch eine neue Chance. Und von daher, wenn die Realisierung dieser Projekte gemacht ist, dann ist meistens auch kein Protest mehr.
Und Scheuer spricht von der grünsten Autobahn Deutschlands und betont, dass alle erdenklichen ökologischen Aspekte in die Planung mit einbezogen worden seien.
Mit Grünbrücken, mit großen Bauwerken, wirklich auch architektonisch und was planerisch umgesetzt wurde im Einklang mit der Natur.
Für den 13 Kilometer langen Lückenschluss sind 350 Millionen Euro veranschlagt. Und es wird eine tägliche Auslastung von etwa 50.000 Autos vorausgesagt, die künftig auf der A143 rollen sollen.
Das rechtfertigt keinen Autobahnbau, da würde selbst eine normale Bundesstraße bequem für ausreichen,
sagt Politologe Konrad Kunze, der Sprecher der Bürgerinitiative Saaletal. Sie haben bereits Protest angekündigt, falls die Autobahnbauer die neuen Bäume, die die Umweltschützer aus Protest auf die künftige Trasse gepflanzt haben, entfernen, also einfach abholzen sollten.
Christoph Richter berichtete.
Adventskalender. Klimaideen für den Alltag.
Mein Name ist David Schreiben, ich komme aus Bottrop. Und ich streng mich an, aufs Auto zu verzichten. Ich habe vor einem Jahr mein Auto abgeschafft. Und aus Bottrop irgendwo hinzukommen ohne Auto ist echt schwer. Ich fahre jetzt jede Menge Fahrrad. Und mit dem Fahrradfahren, manchmal macht das keinen Spaß. Dann ist es regnerisch, dunkel, nass, fies. Und um ehrlich zu sein, manchmal fahre ich auch mit dem Taxi dann. Aber ich spare pro Monat ungefähr 150 Euro. Davon gehe ich manchmal ins Kino. Ich gehe manchmal essen, das macht unheimlich Spaß. Und was auch noch schön ist, ich bin fitter geworden, weil ich mehr Fahrrad fahre. Und mittlerweile schaffe ich das mit dem Fahrrad bis nach Essen und zurück. Zur Arbeit als Pendler ist das eine ziemlich geile Sache. Ich bin viel gesünder.
Wie man im Pott zu sagen pflegt, Respekt, Junge, das sind am Tag mindestens 26 Kilometer, Bottrop, Essen und zurück. Und nun zurück zum hörfunktauglichen Sprachduktus. Sie hörten das Adventstürchen von Frauke Reier.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Ein Auslandssemester ist für Studierende in der Regel eine große Bereicherung und auch eine Herausforderung. Und die beginnt schon mit der Zimmersuche. Der Verbrauchertipp von Annette Eversberg.
Wer im Ausland studiert und dort eine Wohnung sucht, trifft häufig auf ein knappes und teures Angebot. Ein Zimmer für 300 Euro monatlich ist dann noch günstig. Teilweise können kleine Apartments sogar mehr als 1000 Euro kosten, vor allem in großen Metropolen wie Paris oder London. Vor Semesterbeginn ist zudem der Andrang besonders groß. Diese Erfahrung machte auch Delia Cornelsen, die zurzeit in Bordeaux studiert. Bei der französischen Plattform Cruise für Studentenwohnheime hatte sie kein Glück. Nicht selten suchen dann Studierende in spezialisierten französischen Kleinanzeigenportalen nach Wohnungen, Zimmern oder WGs oder auch bei Facebook. Delia Cornelsen.
Allerdings ist es ziemlich schwierig, was zu finden. Vor allem auch, weil alle Anzeigen auf allen Portalen ziemlich kurzfristig reingestellt werden. Und da ich zu der Zeit noch in Deutschland war und keinen Besichtigungstermin gerade mal eben so vereinbaren kann.
Kurzfristige Besichtigungstermine können nach den Recherchen des Juristen der Europäischen Verbraucherzentrale in Kehl am Rhein, Ontje Hinrichs, bedeuten, dass das Angebot nicht seriös ist.
Es gibt natürlich auch viele ehrliche Anbieter, aber das Problem ist auch, dass es dann teilweise auch Betrüger gibt, die so eine Wohnung inserieren, aber in Wirklichkeit steht die Wohnung gar nicht zur Miete da.
Außerdem werde versucht, Angebote besonders verlockend darzustellen. Delia Cornelsen kann das bestätigen.
Das Klassische ist wirklich eine Anzeige, eine Wohnung, 30 Quadratmeter im Stadtzentrum und die Fotos wie aus einem Hotelkatalog. Genaue Lokalität wird nicht geschrieben, einfach nur Zentrum und dann eben 300 Euro, was wirklich undenkbar für Bordeaux-Verhältnisse ist.
In einigen Fällen werden die Wohnungsinteressenten aufgefordert, Geld zu überweisen. Ontje Hinrichs kennt ein häufiges Argument unseriöser Vermieter.
Er kann jetzt leider keine Wohnungsbesichtigung machen. Er möchte, dass die Miete und die Kaution im Voraus bezahlt wird.
In solch einem Fall kann das passieren, was Delia Cornelsen in Bordeaux erlebt hat, als ihr eine Anzeige seriös erschien.
Dann hat mir diese Person geschrieben und dann kam irgendwann so der Punkt, dann überweisen Sie mir bitte die Kaution und dann können wir ein Treffen vereinbaren, wo Sie dann den Schlüssel kriegen.
Von Kommilitonen erfuhr Delia Cornelsen, dass solche Wohnungen oft gar nicht existieren, was auch die Europäische Verbraucherzentrale bestätigen kann. Ontje Hinrichs rät daher zunächst, die Seite eines Internetanbieters zu prüfen. Denn es komme auch vor, dass bekannte Internetseiten bewusst gefälscht würden.
Da muss man sozusagen genau schauen, ob man sich wirklich auf der richtigen Internetdomain befindet oder ob das ein anderer Anbieter ist.
Adresse und Schreibfehler auf der Seite können auf eine Fälschung hinweisen. Keinesfalls sollte man Bankdaten und Ausweiskopien an Unbekannte schicken. Außerdem rät Verbraucherschützer Hinrichs grundsätzlich zu einem Blick in ein Streetview-Programm, um zu prüfen, ob unter der angegebenen Adresse überhaupt ein Haus steht. Ob die Fotos schon anderweitig benutzt wurden, kann man über die umgekehrte Bildersuche auf den Suchmaschinen klären. Aber grundsätzlich gilt, so der Verbraucherschützer,
man sollte eigentlich erst die Wohnung selber besichtigen können. Man sollte den Vermieter kennenlernen, den Mietvertrag abschließen und erst dann sollte man im Nachhinein zahlen.
Wer auf einen Betrüger hereingefallen ist, sollte sofort Strafanzeige bei der Polizei erstatten, den Betrugsfall an das Online-Portal melden und, so Ontje Hinrichs, umgehend bei seiner Bank versuchen, die Zahlung rückgängig zu machen.
Der Verbrauchertipp von Annette Eversberg. Hier im Deutschlandfunk erwartet Sie gleich mein Kollege Stefan Heinlein mit den Informationen am Mittag. Dort geht es auch um die Situation der Flüchtlinge auf Lesbos. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.